Echte Verbrechen. Der Podcast zum Magazin.
Schön, dass Sie dabei sind und uns eingeschaltet haben. Hier ist Echte Verbrechen, der Podcast. Mein Name ist Anja Görz und zu Gast ist heute jemand, den Sie ganz sicher kennen. Und zwar vor allem wegen der erfolgreichen Krimis. Gerade ist ein neuer erschienen, Elisabeth Herrmann ist
Hallo.
Da. Hallo Elisabeth. Du hast für das Magazin Echte Verbrechen eine Vergangenheitsreise gemacht. Bist ganz weit in die vorigen Jahrhunderte getigert für uns. Hast nämlich den historischen Fall gemacht. Die Hexen von Vardö heißt diese Geschichte. Und ich würde gerne mal mit dem großen Überthema anfangen. Mit der Hexenverfolgung nämlich. Da fallen einem unzählige Geschichten ein, aber sehr, sehr verschiedene. War das schon mal Thema in irgendeinem deiner Krimis?
Nein, aber es wird Thema in einem meiner zukünftigen Krimis sein, der Anfang nächsten Jahres erscheinen wird. Ich war letztes Jahr zur Recherche dort, kenne Vardö aber schon länger. Das muss man sich vorstellen, es ist eine kleine Stadt, die auf einer Insel liegt. Von oben betrachtet sieht sie aus wie ein Schmetterling, deren einer Flügel in die Länge gezogen ist. Vardö hat eine lange Geschichte, es gibt dort das älteste Fort Norwegens. Die Stadt selbst ist mit einem Autotunnel mittlerweile mit dem Festland verbunden, ist aber... Wenn man da hinkommt, so fast schon magisch zerklüftet, vom Eis zerfressen, von den Winden zerschnitten. Also es ist wirklich also
ganz andere Welt.
Es ist die Arktis und bekannt und berühmt ist sie eigentlich einem größeren Kreis geworden durch die NATO-Basis, die dort oben ist und diese berühmten Manöver, die die NATO dort in der Barentssee im Eismeer immer abhält und Putin daraufhin wütend protestiert, denn Murmansk ist ja wirklich nur 150 Kilometer von Kirkenes entfernt. Und wenn man aber nach Vardö möchte von Kirkenes aus, muss man noch mal mindestens 4 Stunden mit dem Auto um den ganzen Varangerfjord fahren. Also Wow. Es ist am Ende der Welt hinter den 7 Bergen. Und ich war vor über 30 Jahren mal mit meinen Eltern auf dem Weg zum Nordkap dort und hatte mich verliebt, ist das falsche Wort. Es ist so eine absolute Faszination, dort rumzustreichen und diesem Krächzen der Möwen zuzuhören, das sich anhört wie ein Massaker. Das ist alles so rau und so unfreundlich. Und dadurch will man aber, dass es einem gefällt irgendwie. Ich weiß nicht, ob du das verstehst.
Ja. Aber die Frage ist natürlich, wenn du sagst, du willst dann Krimi spielen lassen und es war eigentlich gar nicht die Hexenverfolgung, was war es denn, was dich interessiert hat an dieser Stadt?
Mich hat interessiert eigentlich das Lebensgefühl dort und für den Krimi, da habe ich eine samische Hauptfigur, eine ganz junge Polizistin, die anfängt in Vardö ihr Praktikum zu machen. Ausgerechnet am ersten Tag wird ein Toter gefunden und zwar in Mortensnes. Das ist eine heilige Stätte der Samen. Seit über 10.000 Jahren werden dort die Toten bestattet auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und es gibt Rituale. Und samische Rituale erschließen sich uns Europäern eigentlich nur, wenn man sie kennt und weiß. Und Ravna, meine Hauptfigur, erkennt, dass da mit den Toten etwas nicht stimmt. Er ist auch Same und sie beginnt Nachforschungen anzustellen und gerät in eine tiefe Verstrickung von archaischen Fäden, die tatsächlich zurückführen ins 17. Jahrhundert. Und da sind wir bei der Hexenverfolgung.
Ah ja, gutes Stichwort. Also da bleiben wir jetzt mal bei der Hexenverfolgung, denn die Frage ist natürlich, du schreibst ja im Magazin Echte Verbrechen in deinem Artikel, dass diese Stadt Hexenverfolgung immer schon als Riesenthema betrachtet hat. Also es hat offenbar nie aufgehört. Wie ist denn das heute präsent, wenn man in diese Stadt kommt?
Man kommt dorthin und es ist tatsächlich für meine Begriffe präsent wie in keiner anderen Region Europas. Wir alle denken, Hexenverfolgung hat es hauptsächlich Spanien, Italien, Mitteleuropa, Deutschland gegeben. Wir haben hier entsetzliche Exzesse erleben müssen oder sehen das im Rückblick in der Geschichte. Aber dass Norwegen da so gewütet hat, dass in 100 Jahren fast 100 Menschen auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden sind, das ist außergewöhnlich. Dass man diesen Opfern ein Mahnmal errichtet, dann auch noch auf so eine außergewöhnliche Art und Weise, ist ebenfalls ganz was Außergewöhnliches. 2011 wurde das Hexenmahnmal von Königin Sonja eingeweiht. Es sind 2 Gebäudeteile. Das eine ist errichtet worden von dem Schweizer Peter Zumthor. ein länglicher Bau aus Holzgestellen.
Das sieht ein bisschen aus, finde ich, wie so ein Walgerippe.
Ja, wenn man so ein Walgerippe guckt. In der Mitte, also dahinter ist auch so eine silberne Haut gespannt, eine Plane. Und wenn man reingeht, ist man quasi wie im Inneren eines länglichen Fisches. Es ist sehr schmal, sehr lang, dunkel, Licht gedimmt. Und die wenigen Lichtquellen fallen auf die Schicksale der Menschen, die genau an diesem Ort, an dieser alten Hinrichtungsstätte, auf so grausame Weise ihr Leben verloren haben. Und wenn man dieses Gebäude oder diesen Pavillon oder wie man auch das immer nennen will, dieses Gerüst verlässt, dann kommt man zu einem zweiten Gebäude aus Glas, aus schwarzem Glas. Das ist das letzte Kunstwerk der französischen Bildhauerin Louise Bourgeois, die dort diesen Glaswürfel in die Landschaft gestellt hat, in den man betreten kann. Und man kommt rein und wird empfangen von fauchenden Flammen, die aus einem eisernen Stuhl nach oben steigen. Tag und Nacht brennt das Feuer. Man sieht das Feuer und seine eigene Silhouette in 7 überdimensionalen großen Spiegeln, die darüber hängen. Und das ist unfassbar beeindruckend. Auch dieses schwarze Glas, das dann die Außenwelt quasi nur noch in getrübtem Grau durchlässt. Und mich hat das sehr beeindruckt.
Wie haben die Menschen denn reagiert, als dann dieses Mahnmal da aufgestellt wurde? Weil man ist ja wahrscheinlich auch, was die Vergangenheit des eigenen Ortes angeht, so ein bisschen zwiegespalten. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch Leute gegeben hat, die gesagt haben, wir wollen da gar nicht ständig dran erinnert werden.
Das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube ganz im Gegenteil, dass dieses Mahnmal eben, weil es von 2 so außergewöhnlichen Köpfen kreiert worden ist, tatsächlich ein Magnet ist, für Leute dorthin zu kommen. Und genau wie wir in Deutschland eigentlich doch, ich sage jetzt nicht stolz sein können, aber doch eine Art von Aufarbeitung unserer eigenen Verbrechen vorangetrieben haben, die uns zumindest in die Augen der Vergangenheit sehen lassen kann, ohne sie niederzuschlagen, glaube ich, dass das in Norwegen, also in Vardø, genauso ist.
Du bist hingefahren, um die Geschichte deiner Heldin und über die Samen zu recherchieren und bist dann auf die Hexen gestoßen.
So ist es, ja.
Diese Hexen dann, die Hexenverfolgung genauer zu erforschen, wie ist dir das gelungen? Da kommt ja wahrscheinlich nicht jemand und sagt, ich habe hier ein Buch, da steht alles zusammen drin.
teils. Tatsächlich ist es so, man muss hinfahren. Also man kann das hier von Deutschland aus nicht machen. Also es gab das große Glück, dass letztes Jahr, glaube ich, Norwegen Schwerpunkt der Frankfurter Buchmesse war. Da gab es ein bisschen samische Literatur. Man hat ja irgendwie gar keine Ahnung, dass wir in Europa indigene Völker haben. Die Samen, die Quenen, die Lappen. Und deren Kultur eigentlich etwas ist, was unfassbar bereichernd sein kann, aber sehr lange unterdrückt wurde. Und da zu recherchieren, das kann man nicht von Berlin vom Schreibtisch aus. Also ich glaube, das Internet wird total überschätzt. Also man gerät wirklich an seine Grenzen, wenn es schon allein um Begrifflichkeiten geht. Und da habe ich 2 ganz wunderbare Leute hier in Berlin kennengelernt. Ein Ehepaar, das seit 50, 60 Jahren nach Norwegen fährt und Freunde unter den Samen hat, da sehr verwurzelt ist und die mir da sehr geholfen haben, allein schon mit der Sprache, mit den
Es ist Begriffen. Wahrscheinlich auch Licht und Gerüche und
auch all, das,
alles Dinge,
auch
die man
das.
Eben nicht im Internet
Natürlich.
Sehen
kann. Also man fährt da schon hoch und hat diesen ganz anderen fremden Himmel. Man kommt am Festland an dem Dolmen vorbei. Dort hatten der Überlieferung zufolge der Teufel mit den Hexen getanzt. Man quer durch diesen Tunnel ist dann auf dieser Insel und man sagt, auf Vardø erlebt man alle 4 Jahreszeiten an einem Tag und so ist es. Ich war im August dort. Es waren 11 Grad. Ich trug Pullover und dann, wenn die Sonne rauskam, dachte man, boah, gebt mir ein Schutzschild. Dann ballten sich wieder die Wolken, dann pfiff der Wind, dann peitschte der Regen und dann bin ich ganz weit auf den einen Schmetterlingsflügel raufgelaufen und da steht in der Ferne eine gewaltige Skulptur, Drakkar Leviathan. Das ist ein Gerüst eines Wikingerbootes und der gebogene, vordere Schwanenhals wird dann zu einem Drachenkopf. Und das ist eine russische Künstlergruppe, die das dahin gestellt. Also man trifft überall auf Dinge, wo man sagt, wow, wie seid ihr denn drauf? Also das kann man mit, wenn man, da sieht man Fotos von. Und ich wusste auch, es gibt dieses Hexenmahnmal. Als ich vor 30 Jahren zum ersten Mal dort war, war das überhaupt kein Thema. Mhm. Das gab es nicht, wurde auch nicht thematisiert. Da war eher so das Touristische, wir haben hier dieses alte Fort und guckt euch das an mit den Kanonen, die ältesten Norwegens und ja, und da ist das Eismeer und
wir haben besonderes
esst bitte
Wetter.
Fisch und Eiskrabben und geht auf Husky-Tour und ansonsten war da eigentlich nicht viel. Und jetzt ist da so viel Spirit dort. Also ich bin überhaupt kein in dem Sinne spiritueller Mensch, aber da oben kann man das werden.
Und wenn du sagst, Hexenverbrennung und dieses Mahnmal erinnert daran, in welche Zeit gehen wir zurück?
Wir gehen tatsächlich zurück ins 17. Jahrhundert und man kann wirklich sagen, von Anfang des 17. Jahrhunderts, ich glaube 1602, 3 bis 1692, das war Anders Poulsen, ein samischer Schamane, das war der letzte, gegen den ein Hexenprozess geführt wurde und dessen Schicksal habe ich auch in echte Verbrechen, bin ich die Pfade nachgegangen, tatsächlich. Also ich bin vom Fort hinausgegangen bis zu der alten Hinrichtungsstätte und habe genau das Gleiche gesehen, was man seit 30.000 Jahren sieht, seit 300 Jahren sieht und immer noch sieht, den Blick, den die Verurteilten hatten, als sie hingerichtet, also auf grausamste Weise auf den Scheiterhaufen geführt wurden. Das sind 100 Jahre, in denen das wütete, in denen ein Furor von Denunziation und Verdächtigungen und allem diesen Wahnsinn entfacht hat.
Es ist ja schon ungewöhnlich, dass du da einen Mann begleitet hast, weil wir natürlich bei Hexen immer an Frauen denken und dann hat man immer diese Geschichten im Kopf von, wir binden ihren Stein ans Bein und werfen sie ins Wasser und wenn sie untergeht, dann war sie keine Hexe.
Ohne also, Stein.
Genau.
Also das ging ohne
was,
Stein.
Was ist das für eine Geschichte, die du da herausgefunden hast über diesen Mann?
Also Sander Poulsen war ein alter Querkopf, würde ich mal sagen. Der war so Ende 60, also schon hochbetabt, hatte viele Kinder und Kindeskinder, die alle für ihn ausgesagt haben und er war Schamane. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Christianisierung in Skandinavien eine der grausamsten überhaupt war. Auf dem Besitz einer Trommel, einer Runentrommel, die Schamanen dafür verwendeten, um in Trance zu fallen, um mit ihrem Noaidegassi, ihrem Schutzgeist, in Verbindung zu treten und in die drei Unterwelten hinabzusteigen, dass darauf die Todesstrafe stand. Man hat es als Hexerei betrachtet. Dazu kommt, dass im 17. Jahrhundert im Norden unfassbare Verteilungskämpfe herrschten. Warum solche fürchterlichen Dinge wie Hexenprozesse überhaupt so, sich so entfachen können, hat zum einen einen Hintergrund im Aberglauben, aber also in den Ängsten der Menschen, aber es hat auch immer einen wirtschaftlichen Grund. In dieser Zeit kamen die ganzen Siedler in den Norden. Und König Christian wollte, dass der Norden für Norwegen besiedelt wird. Und die Siedler haben aber gesagt, wir wissen, da oben wohnt der Teufel. Also damals war das so, dass man glaubte, der Teufel wohnt im Norden, in der Arktis, im ewigen Eis. Und da gehen wir nicht hin. Und daraufhin wurde durchgegriffen. Also egal wo Zauberei oder Hexerei, zack, da wurde die volle Härte der Staatsmacht und des Königs gezeigt. Und deshalb gab es ja auch so viele unfassbare Prozesse. Also es sollte ausgemerzt werden, der Aberglaube. Nun hatte man aber bei den Samen halt vor allen Dingen viel mit diesem tatsächlich alten Glauben auch zu tun, der ja auch heute noch existiert. Und man hat nicht verstanden, was die da eigentlich machen. Und Anders Poulsen, den ich in echte Verbrechen beschreibe, war der erste, von dem es wirklich eine Aufzeichnung gibt, was er da tut. Da gab es Nils Knaack, einen Jungen, sehr verborgen. Also der war nicht irgendwie erleuchtet oder aufgeklärt oder sonst was. Aber der war zumindest neugierig. Mhm. Der wollte das wissen. Und da gab es eine Gerichtsverhandlung, von der es eine Aufzeichnung gibt und wo er den Poulsen gezwungen hat, die Trommel zu schlagen und auch zu erklären, was sind das für Runen, für Zeichnungen, die da drauf sind. Und da ist ein ganz faszinierendes Dokument aus diesen Gerichtsakten erhalten geblieben. Tatsächlich war Anders Poulsen der letzte Hexenprozess, der geführt wurde, Hexerprozess, mhm, muss man in diesem Fall sagen, und der auch mit dem Tode endete. Der Aberglaube endete natürlich nicht, aber ganz langsam, wir sind dann im 18. Jahrhundert, da setzt sich dann auch so ein bisschen was durch, was so nicht unbedingt Menschlichkeit bedeutet, aber das reichte nicht mehr zu sagen, der oder ist ein Zauberer, das ist eine Hexe, so jetzt mal Fesseln ins Wasser werfen und wenn sie schwimmen wie ein Korken, das ist so die normale Bezeichnung in den Gerichtsakten, schwamm wie ein Korken, dann ist das klar und dann kommen die auf den Scheiterhaufen. Das ging nicht mehr so einfach.
Und wenn du sagst, diese Unterlagen sind vorhanden, das heißt, es gibt auch noch mehr Unterlagen?
Ja, es gibt ja von jedem Prozess Unterlagen. Das war ja keine Willkür. Das wurde ja wirklich im Fort, also in diesem großen Fort gab es diesen mittleren Raum, da wurden dann die Prozesse abgehalten. Da gab es Richter, Angeklagte, Verteidiger, auch Zuschauer. Das war ja das Spektakel überhaupt. Also wir dürfen auch nicht vergessen, da oben war es auch, waren die Winter lang und kalt. Und es gab wenig Abwechslung. Also waren Hinrichtungen auch so ein bisschen was, wie man heute sagen würde, wir gehen mal ins Kino und gucken uns so einen richtigen Splatter-Movie an. Ich will da niemandem zu nahe treten, aber es, Volksbelustigung, ja, war mit Sicherheit auch dabei.
Wenn man sich so ein Verfahren anguckt, hat das noch was damit zu tun, wie heute Gerichte arbeiten?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil wir müssen ja heute auf Beweise hinarbeiten und im Zweifel für den Angeklagten. Das war damals doch ein bisschen umgekehrt.
Wenn du sagst 100 Fälle in 100 Jahren, also kann man sagen im Schnitt einer pro Jahr, das klingt nach einer ganzen Menge, vor allem über so einen langen Zeitraum. Ja. Das ist ja dann auch vererbt worden über Generationen sozusagen. Mhm. Lässt sich heute ermitteln, wie das aufgeteilt war unter der Bevölkerung zwischen denjenigen, die geglaubt haben, weil es ist ja eine Art von Glauben auch, und zwischen denen, die dann angezeigt haben und das verflucht haben?
Also eine genaue prozentuale Berechnung gibt es nicht. Das ist ja ein Landstrich dort. Wardö war ja so Bezirkshauptstadt. Da war auch in den Dörfern das eine oder andere und es clusterte sich immer. Es war immer so ein paar Jahre Ruhe und dann ging wieder was los. Und das waren oftmals ganz, ganz erstaunliche Dinge. Man geht da durch und liest ja in diesem Mahnmal die Schicksale der Einzelnen. Und da ist zum Beispiel ein Schicksal vom jungen Mädchen, das auf dem Scheiterhaufen landete, weil es einen Jungen verhext hatte, der glaubte zu spüren, dass ein Hund um sein Herz rennt. Und dann habe ich mir gedacht, der hat Herzklopfen gehabt, der war verliebt. Und die Mutter wollte das nicht. Und da steigen einem fast Tränen in die Augen, wenn man das mitbekommt. Oder ein Schicksal habe ich mal hier so rausgesucht. Quive Rasmus, verheiratet, lebte in Skatöre, war ein wohlhabender Mann und besaß 80 Daler, vor Gericht gestellt im Februar 1691, angeklagt, den Teufel auf Birette gehetzt zu haben, Knut Lauritzens Frau, die direkt danach verstarb, hat Flecken gehext, schwarz wie der Boden eines Kessels an Birettes Rücken, hat einen Fluch auf Andersen geschickt, der wahnsinnig wurde und seiner Dienstmagd ins Gesicht schlug, hat Andersen von Schmerzen befreit, als er gerufen wurde, wurde der Wasserfolter ausgesetzt und schwamm wie ein Korken, kam erneut vor Gericht und wurde gefoltert, wurde überführt der Ausübung von Hexerei, zum Tode verurteilt auf dem Scheiterhaufen.
Also Todesurteil war dann immer, wenn klar war fürs Gericht, das ist eine Hexe oder ein Hexer, dann stand immer das Todesurteil.
Ich glaube, ja, das war schon so, weil man wollte ja der Seele dann auch des armen Verirrten die Möglichkeit geben, durch die Läuterung des Feuertodes dann doch noch irgendwie in den Genuss der göttlichen Barmherzigkeit zu kommen. Aber wir haben hier einen ganz klaren Fall, da haben die Blattern oder die Pest geherrscht, das sind diese schwarzen Flecken. Mhm. Und dass ein Grundbesitzer seine Macht schlägt, also das, da muss man nicht unbedingt jemanden dazu verhexen. Also es sind oft, wenn man aus heutiger Sicht das sieht, ganz simple Dinge, die geschehen sind und die dazu geführt haben, dass so eine Anklage laut wurde. Erstmal ein Wispern, erstmal ein Verdächtigen, dann liest man auch sehr oft, dass es erstmal einen Prozess gab und dann nichts gefunden wurde und dann wurde die Person freigelassen. Und ein paar Wochen oder Monate später zog das dann wieder weitere Kreise und unter Folter wurden ja dann auch Namen genannt und dann war man auf einmal wieder drin in dem ganzen Ding. Also es war ein fürchterlicher Kreis aus Denunziation und auch sich gegenseitig misstrauisch beäugen. Also eine Stimmung, das wagt man sich gar nicht vorzustellen, wenn es schon genügt hätte, dass ich sage, Anja, die Anja war hier und als sie ging, war mein Wasser leer. Genau. Ich hatte kein Wasser mehr. Es hat auch nicht mehr geregnet und alles trocknete. Ich konnte meine Schafe und Kühe nicht mehr. Das war die Anja. Wir haben das auch sehr oft, dass Naturkatastrophen solche Hexenprozesse hervorrufen. Also gerade in Mitteleuropa, zu Beginn der kleinen Eiszeit, 14. bis 15. Jahrhundert, hatten wir das dann auch, als ein Vulkanausbruch, glaube ich, in Indonesien war, wo über Jahre hinweg, also auch der Norden Deutschlands, diese schrecklichen Missernten hatte, dass man sich das nicht erklären konnte, dass das Wetterphänomene war, sondern glaubte, das hat irgendjemand hatte die Macht, das zu verhexen.
Also man suchte den Schuldigen quasi. Natürlich. Damit man eine Erleichterung hatte und das erklären konnte. Ja. Das war wahrscheinlich der Hintergrund. Wenn du dann heute durch diesen Ort läufst mit dieser Vergangenheit und vielleicht auch irgendwo netten Kaffee trinkst, wie ist es den Leuten da zu begegnen und wie ist die Stimmung heute?
Ich glaube tatsächlich, das sind Menschen wie du und ich, da macht man sich nicht groß Gedanken drum. Das ist so ähnlich, als wenn wir Berliner gefragt werden, wie lebt ihr denn mit dem Mahnmal, mit dem Holocaust-Mahnmal in Mitte? Da sagt man auch, ja, das steht da und ich finde es toll, dass es da ist, aber es beschäftigt mich jetzt wirklich nicht jeden Tag. Die Menschen dort haben andere Sorgen und Probleme, wie überall, gerade im Norden, wo man so ein bisschen abgelegen lebt. Sie müssen gucken, wie sie ihr Geld kriegen, wie sie was verdienen können. Tourismus ist nicht so dolle, also wer will schon nach Nordnorwegen? Es ist wirklich eine halbe Weltreise, also man ist einen ganzen Tag aus unterwegs, bis man dann da ist. Das ist ein ganz normales Leben. Also da leben junge, alte, viele arbeiten auf der NATO-Basis. Sie ist ein großer Arbeitgeber. Es gibt auch Fischerei, aber der Hafen hat kaum noch Bedeutung. Ab und an läuft mal ein Schiff von Hurtigrouten ein und verwirrte Touristen gehen an Land, schauen sich um und sagen, bitte was? Was sollen diese drei Hütten hier, diese verrosteten Kräne im Wasser? Ich gehe mal wieder zurück. Und das ist so ein bisschen so die Stimmung, die da überall drauf liegt.
Na, ich frage mich natürlich, wenn man das weiß und so wie du es erklärt hast, dass eben jeder unter Verdacht stand und jeden hätte es treffen können, wenn einem das bewusst ist, dass man vielleicht im Miteinander sowas doch im Hinterkopf hat und vielleicht anders miteinander umgeht.
Ja, wobei ich glaube, dass diese Gedanken haben eine hohe Halbwertszeit.
Wenn dann andere Dinge wichtiger werden. Aber du hast ja mit Menschen auch drüber gesprochen, also auch mit heutigen Menschen drüber gesprochen, über diese Vergangenheit. Wie reden die darüber? Wie erinnern
schon,
die sich?
Es kommt immer darauf an, ob es Weiße, also Norweger sind, Mitteleuropäer, oder ob es Samen sind. Ich glaube, Samen sind da ganz anders. Ich habe ja das große Glück gehabt, da ein bisschen einsteigen zu dürfen in diesen ganzen samischen Kosmos. Also ich stehe ganz weit außen am Rand, ich habe von nichts eine Ahnung und trotzdem glaube ich, dass die Hexenverfolgung in der samischen Geschichte nur ein Teil von Verfolgung und Unterdrückung ist, die bis heute tatsächlich nicht aufhört. Also es ist so, dass wir haben dasselbe hier, also Rassismus gegenüber anderen, Polizeigewalt auch, hohes Maß an Jugendarbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit, also da ist schon, da ist die Hexenverfolgung so eins von vielen.
Wäre dazu, denn die samische Tradition heute eine, die damals als Hexen verfolgt worden wäre?
Ja, natürlich. Also die Ausübung. Ja. Die Ausübung der Rituale und der schamanistischen Rituale, das auf, mit Sicherheit, ja.
Kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen, weil das wird ja jetzt auch in deinem nächsten Krimi-Thema werden, hast du schon gesagt. Was genau hat dich da so fasziniert oder was beschäftigt dich oder was wird man lesen können?
Also das Buch wird Wanderseelen heißen und das ist ein Begriff aus dem samischen Glaubenskosmos, der besagt, dass wenn die Toten sterben, also wenn die Lebenden sterben und tot sind, die Seelen um uns herum sind und damit sind sie den tiefen Gefühlen aller Menschen gleich. Sie denken, man kann da etwas tun, das die einen nicht verfolgen. Also egal, es kommt ja immer darauf an, ob man im Guten oder im Schlechten von einem Menschen geschieden ist. Und da gibt es Rituale. Und,
um sie zu besänftigen.
Um sie zu besänftigen, aber auch um sie in die Unterwelt zu geleiten. Wir haben eine Art Himmel, wir haben eine Art irdisches Dasein und wir haben drei Unterwelten. In einem herrscht wirklich der Teufel, Rutu, also wirklich die Hölle. In der zweiten, das ist eher so das Hotel, Hotel für die Schamanen, sage ich jetzt mal, bitte nicht böse sein, aber die halten sich da halt auf. Und die dritte ist, Unterwelt ist tatsächlich da, wo die Menschen leben, die gestorben sind. Das ist eine Unterwelt, aber nicht die Hölle. Also das kommt immer darauf an, was man so gemacht und getan hat. Und die Schamanen kommen da also nach einer sehr, sehr gefährlichen Reise, die sie antreten müssen, hin und können also mit den Verstorbenen reden und Dinge klären, Ratschläge holen, die dann den Lebenden helfen können oder auch um Verzeihung bitten, solche Dinge. Und dann kehren die auch mit einer ganz abenteuerlichen Reise, die sie über gewaltige Räder aus Eis und Untiefen und Abgründe und Kämpfe mit gefiederten Schlangen und so wieder zurückführen und waren aber in Wirklichkeit nur 2-3 Stunden in Trance. Und das ist so eines dieser schamanistischen Rituale, wenn es ausgeführt wird. Und es gibt es heute Schamanen. Esther Uzi ist eine, die relativ bekannt ist. Und das hat eigentlich nichts damit zu tun, was man so auf Jahrmärkten und großen Festivals sieht, sondern das ist wirklich Lebenshilfe und Beistand auch. Also das hat mich sehr beeindruckt. Ja.
Das wäre meine Frage, dass nach all dem, was du jetzt recherchiert hast über Hexen und über die Geschichte der Hexen, über die Samen, ist das was, was dich jetzt begleitet? Also bleibt dir was in deinem Alltag von dem, was du da erfahren hast?
Auf jeden Fall. Also nicht nur deshalb, weil man ja dort gewesen ist und sich darauf eingelassen hat, auch weil ich eine Geschichte darum geschrieben habe, bei der ich ja quasi Gott sei Dank gezwungen war, ganz tief in den samischen Glaubenskosmos hineinzutreten. Und als ich fertig war, habe ich mitbekommen, ich habe noch nicht mal die erste Stufe vorm Eingang erreicht. Also ich werde auch nie irgendwie da wirklich reinkommen, weil ich bin keine Samin. Ich bin es nicht. Ich kann nur versuchen, mich hineinzuversetzen. Aber die Beschäftigung damit hat mir unglaublich viel gegeben. Zum Beispiel auch der Joik, das ist der Gesang der Samen. Und dann schrieb ich da in meinem Buch.
Ich bitte dich jetzt nicht,
es nein. Ja, wir singen über das und jenes und all sowas. Und dann gab ich das also, Gott sei Dank, Menschen zum Lesen, die wirklich Ahnung haben. Und die sagten, das stimmt nicht, du hast eine völlig falsche Vorstellung. Wenn wir singen, dann sind wir das. Mhm. Deshalb hat das auch kaum Worte. Sie sind der Wind, sie sind ein anderer Mensch, der lebendig ist oder trantütig. Sie sind ein Tier, das im Wald gejagt wird. Das wird alles, das ist der Joik. Also man ist jemand anderes, also das muss nicht ein Mensch sein, es kann das Wetter sein, eine Seele sein oder irgendwas. Das hat mich sehr, sehr begeistert. Marie Boine ist eine der bekanntesten samischen Sängerinnen und deren Lieder habe ich mir angehört. Das ist umwerfend. Also es hat mich wirklich bereichert.
Es klingt so, als ob du nicht zum letzten Mal in dieser Stadt gewesen bist.
Auf keinen Fall. Und das Buch ist schon bei meinem Verlag und meine Verlegerin ist hingerissen und sagt, das hat sie so noch nicht erlebt. Bitte schreib weiter. Und ich war am Anfang der Meinung, nein, die Geschichte ist auserzählt. Aber jetzt denke ich, ja, ich will mehr. Und wenn ich dann dafür dann auch nochmal dahin kann und mich dann auch nochmal mehr damit beschäftigen kann. Diese Geschichte, die ich geschrieben habe, spielt zu Beginn der Polarnacht, die 3-4 Tage davor. Was sieht man dann, wie hat man noch eine Stunde, eine halbe Stunde, dann zum Schluss noch 10 Minuten, wo die Sonne noch einmal raushüpft. Und dann sind 2 Monate Nacht. Und ich würde gerne mal dort sein, wenn die Tiere von den Winterweiden runtergetrieben werden. Diese Millionen Rentiere, die da über diese Schneefelder und Steppen und Tundra dann runterkommen, ans Meer, auf die Inseln rüberschwimmen und so. Also das muss der Wahnsinn sein. Also das möchte ich gerne nochmal erleben.
Bis dahin freuen wir uns auf das erste Buch und wir lesen natürlich auch alle nochmal jetzt mit anderen Augen die Geschichte, die du geschrieben hast für echte Verbrechen. Das hier war der Podcast mit Elisabeth Herrmann, die den historischen für das Magazin recherchiert hat. Mein Name ist Anja Görz und ich darf Ihnen noch sagen, dass es das aktuelle Heft überall da gibt, wo es Zeitschriften gibt und mehr Podcasts gibt es überall da, wo Sie uns auch gefunden haben und wir freuen uns sehr über Rückmeldungen, über Kommentare und natürlich auch, wenn Sie uns weiterempfehlen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Elisabeth.
Danke, sehr gerne.